온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 455. Diesmal haben wir zwei längere Beiträge für euch. Anlässlich des dritten Jahrestages der Ermordung der honduranischen Umweltaktivistin Berta Cáceres beleuchten wir, welchen Gefahren Menschenrechts- und UmweltaktivistInnen in Lateinamerika ausgesetzt sind. Danach folgt ein Beitrag der KollegInnen von Radio Dreieckland. Sie haben sich das mexikanische Justizsystem genauer angeschaut und gehen der Frage nach, ob Gefängnisse ein Spiegel ihrer Gesellschaft sind. Doch zuvor gibt es noch eine weitere Soundcollage zu den UN-Nachhaltigkeitszielen. Eine spannende halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team.
Onda Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Ziel 15. Landökosystem schützen.
Zum Beispiel Wald.
Alle Kinder lieben Bäume, haben sogar Lieblingsbäume.
Ja. Ja. Meiner der Kastanienbaum. Der ist so schön zum Klettern.
A mí me gustan todos. Me encanta.
A mí el de cerezas.
Und nicht wenige Menschen haben als Kinder auch Bäume gepflanzt.
Sí, he plantado.
Sí, sí, he plantado muchas árboles, algunas frutas.
Obstbäume anpflanzen, eine tolle Idee.
Oder einfach Alltag, zumindest für all jene Menschen, die bis heute im Wald wohnen.
Para mí, la selva es mi hogar, mi casa, de donde me alimento.
Im Dschungel zu Hause heißt nie einen leeren Kühlschrank öffnen.
La selva es misterio.
Ja, ein Mysterium, diese Bäume, und manchmal doch leicht zu verstehen.
Da ist so schöne frische Luft.
Nos ayudan a respirar y así podemos vivir, porque si no estuvieran algunos árboles, moriríamos.
Zum Mitschreiben. Ohne die Bäume sterben wir.
Könnte es sein, dass die Erwachsenen das noch nicht ganz kapiert haben?
Vielleicht.
Ja! Mach nur einen Plan.
Zumindest haben die Erwachsenen mal wieder einen Plan gemacht, um Landökosysteme zu schützen. Und eines davon ist der Wald.
Das finden auch die kleinen Baumliebhaber gut und bringen es wie immer auf den Punkt.
Viele Bäume pflanzen und
cuidando mucho, no romper muchos árboles.
Genau das Gleiche.
Und dahin hören. Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Umweltaktivistinnen und Aktivisten leben gefährlich. Lateinamerika ist für sie weltweit die unsicherste Region. Ob im mexikanischen Bergland, im honduranischen Regenwald oder an der chilenischen Pazifikküste. Die Naturschutz-NGO Global Witness zählt in der Region jedes Jahr etwa 200 Morde an Personen, die sich für den Schutz der natürlichen Ressourcen stark machten und verbunden damit häufig den Interessen großer Konzerne entgegentraten. Besonders brisant ist die Situation im mittelamerikanischen Honduras. Eines der prominentesten Opfer war die Feministin und Umweltaktivistin Berta Cáceres, die im März 2016 einem Attentat zum Opfer fiel.
Berta no se murió.
Berlin, Anfang März 2019. Blumen liegen auf dem Boden, Fotos von Berta Cáceres sind auf Transparenten zu sehen. An einem regnerischen Sonntagnachmittag haben sich einige Dutzend Menschen vor dem Brandenburger Tor versammelt.
Heute erinnern wir an Berta Cáceres und alle diejenigen, die ermordet wurden, weil sie die Menschenrechte verteidigt haben. Sie sollen nicht vergessen werden und die Täter nicht straffrei bleiben.
Die mit internationalen Preisen ausgezeichnete Menschenrechtsverteidigerin war Anführerin des Rates zivilgesellschaftlicher und indigener Organisationen COPIN. Berta Cáceres setzte sich für die Rechte der indigenen Lenca ein und wollte den Bau des Wasserkraftwerks Aguasarca verhindern. In der Nacht zum 3. März 2016 drangen Auftragskiller in ihr Wohnhaus ein und ermordeten sie im Schlaf. Die Angreifer schossen auch auf den im Nebenzimmer schlafenden mexikanischen Menschenrechtsverteidiger Gustavo Castro. Dieser überlebte allerdings schwer verletzt und wurde somit Zeuge des Attentats.
Muchas gracias a todas que estamos aquí presentes, todas y todos, una vez más a conmemorar la vida.
Im November 2018 wurden 7 Männer wegen Beteiligung an diesem Mord von einem honduranischen Gericht verurteilt. Unter ihnen Mitarbeiter von DESA, dem Betreiberkonsortium des Wasserkraftwerks, gegen das Berta Cáceres gekämpft hatte.
Pero todavía falta la persecución jurídica de los autores intelectuales del asesinato.
Doch das Gericht hat die Ermittlungen nach den eigentlichen Drahtziehern des Attentats nicht ausgeführt. Die Organisationen, die Bertas Familie begleiten, beschuldigen direkt die Familie Atala, Hauptanteilseigner des Betreiberkonsortiums DESA.
Die Familie beauftragte die internationale Kommission GAIPE mit einer Untersuchung.
Die GAIPE kam zu dem Schluss, dass der Mord an Berta Cáceres aufgrund eines Komplottes zustande kam, an dem Angestellte und Besitzer des Unternehmens DESA, Militärs und Auftragsmörder beteiligt waren.
Fasst Andrea Lammers vom Ökumenischen Büro in München zusammen. Immerhin führte der zivilgesellschaftliche Druck nach dem Mord an Berta Cáceres dazu, dass sich internationale Investoren aus dem Aguasarca-Wasserkraftprojekt zurückzogen. Die Betreiberfirma DESA hat die Bauarbeiten vorläufig eingestellt. Die Konzession hält sie allerdings immer noch. Bei der Kundgebung in Berlin erinnern die Rednerinnen und Redner an diesem Tag auch daran, dass in Honduras noch immer Menschen bedroht werden, die sich gegen umweltzerstörende Großprojekte organisieren. So wurden Ende Februar 2 Aktivisten der indigenen Tolupan aus der bergigen und vegetationsreichen Yoro-Region in Zentralhonduras erschossen. Salomon Matute und sein Sohn Juan Samael Matute gehörten der breiten Bewegung für Würde und Gerechtigkeit MACH an. Der honduranische Menschenrechtsverteidiger Denis Muñoz kennt ihren Fall.
Die 2 Aktivisten wurden getötet, weil sie das Gebiet der indigenen Tolupan in der Yoro-Gegend verteidigt haben. Sie wurden von Gruppen ermordet, die in Verbindung zu lokalen Unternehmen stehen, die in dieser Gegend Holzabbau im großen Stil betreiben.
Denis Muñoz engagierte sich in Honduras gegen Korruption und Straflosigkeit. 2016 musste er das Land verlassen. Seit fast 2 Jahren lebt er in Deutschland, er genießt hier politisches Asyl. Aus der Ferne beobachtet er die gefährliche Situation für Umweltaktivistinnen in seinem Heimatland.
Die Tolupan-Gemeinde hat erklärt, dass die beiden Männer bereits vorher verfolgt und eingeschüchtert worden waren. Diejenigen, die Schutz bei den Behörden suchen, werden dadurch noch sichtbarer. Das bedeutet fast schon ein Todesurteil. Die Morde an Menschenrechtsverteidigern folgen immer demselben Schema. Denn obwohl sie Anzeige erstatten und den Staat um Schutz Maßnahmen bitten, werden sie verfolgt.
Pedir protección al Estado. Ellos fueron literalmente asesinados en la vista y presencia del Estado.
Bereits im Jahr 2013 hatte die Interamerikanische Menschenrechtskommission den honduranischen Staat dazu aufgefordert, Schutzmaßnahmen für Salomon Matute zu ergreifen. In einer aktuellen Erklärung verurteilt sie den Mord an ihm und seinem Sohn Juan Samael Matute scharf.
Für die Kommission verletzen diese Angriffe nicht nur das Recht auf Unversehrtheit der Person. Sie gefährden auch die wichtige Rolle, die Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern in der Gesellschaft zukommt.
Seit Jahren ist das mittelamerikanische Honduras weltweit eines der gefährlichsten Länder für Umwelt- und Menschenrechtsverteidigerinnen, Gewerkschafter und Feministinnen. Seit dem Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Manuel Zelaya im Jahr 2009 ist die Menschenrechtssituation besonders angespannt. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Witness wurden seitdem etwa 120 Menschen ermordet, weil sie sich Landraub und Umweltzerstörung widersetzt hatten. Kaum einer dieser Morde wurde aufgeklärt. Straflosigkeit ist eines der größten Probleme in dem hochmilitarisierten Land. Die Justiz schützt die Aktivistinnen und Aktivisten nicht. Im Gegenteil. Viele von ihnen erhalten Vorladungen bei der Staatsanwaltschaft. Andrea Lammers vom Ökobüro berichtet von einem Fall von 19 Personen aus Azacualpa in der Region von Copan, denen seit Januar vorgeworfen wird, dem Minenunternehmen Pinares Schaden zugefügt zu haben.
Da geht es darum, dass ein Minenunternehmen eine Goldmine installiert und zwar sogar das Gebiet von einem Gemeindefriedhof dafür beansprucht hat, wogegen sich die Leute stark zur Wehr gesetzt haben und deswegen jetzt eben kriminalisiert werden.
Ein anderer Fall ist der von El Guapinol im Süden des Landes. Dort wurden im Februar 13 Personen festgenommen, nachdem sie Proteste gegen eine das Trinkwasser belastende Eisenerzmine und für den Erhalt eines Nationalparks organisiert und dabei den Zugang zum Gelände blockiert hatten. Einer der Vorwürfe lautete Organisation einer kriminellen Vereinigung. Der honduranische Aktivist Dennis Munoz.
Asociación ilícita, que es una aplicación para los crímenes organizados.
Dabei geht es um eines der schwerwiegendsten Vergehen im Strafgesetzbuch. Damit sollten eigentlich organisierte Kriminalität oder Angriffe auf die Sicherheit des Staates sanktioniert werden. Das, wofür die Menschenrechtsverteidiger kämpfen, ist allerdings etwas ganz anderes. Das Recht auf Wasser, auf Land, auf ein Leben in Frieden. Die Kriminalisierung aber führt zu Angst, Terror und Demobilisierung.
El miedo, el terror que genera este tipo de acciones en el marco de las acciones jurídicas.
Zwar wurden die Vorwürfe am 4. März formell fallen gelassen und die Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt, doch bedeutet das noch keine generelle Entwarnung. Aktivist Dennis Munoz sieht die Situation in Honduras auch im Zusammenhang mit der in anderen Ländern.
Las comunidades están afectadas. En este caso es una amenaza sistemática en toda América Latina.
Wir haben es mit einer systematischen Bedrohung in ganz Lateinamerika zu tun. Das ist das gleiche Muster wie bei Berta Cáceres. Die Gemeinden kämpfen gegen Megaprojekte und für den Erhalt der Natur und ihres Gebietes. Alle werden für ihr Engagement bedroht und müssen mit denselben Konsequenzen rechnen.
Que las personas en defensa de su territorio tienen que pagar.
Bei einer Veranstaltung am 2. März in Honduras erinnerte die feministische Sängerin Carla Lara an Berta Cáceres und andere Ermordete, die für den Erhalt des Guallcarque-Flusses gekämpft hatten. Am 2. April werden zwei honduranische Rechtsanwälte, Martin und Victor Fernandez, den Bremer Solidaritätspreis überreicht bekommen. Am 4. April werden sie zu einer Veranstaltung in Berlin sein. Details dazu findet ihr unter npla.de.
Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corra el río Guallcarque. Más en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta de dónde tanta fuerza, de dónde Rosalina. ¿De dónde tantas veretas? Me contaron un secreto, son espíritus ancestros, son espíritus tan viejos que les dan fuerza a los cuerpos.
Sagrada sal de nuestras luchas, lluvia sobre las milpas, presas repartidas en todas las manos, vida toda. Berta, 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 compañera, ¿qué sabrá el asesino de la luz de su esperanza? No podrá el culpable asomarse a la utopía ni en palabras. Muchos siglos tendrán para pagar esta muerte. Y ojalá que se les pudra el agua en la garganta. Bertica nuestra, Berta de las aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan, no pueden con su belleza, con su fuerza, con nuestra gracia, y por eso matan, Por eso matan, por eso matan. No saben de esta venganza nuestra, de ser libres y de no cambiar la rebeldía por nada.
¿De dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Marcelina? ¿De dónde tanta? Berta, me contaron en la arena, en las venas de esta tierra, son las niñas las que juegan y les dan fuerza a las lencas. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corran los ríos de Honduras. Tomás en su corriente y verte en la alegría que no baña.
Sind Gefängnisse ein Spiegel ihrer Gesellschaft? Michel Foucault kam auf Grundlage seiner Analysen der französischen Gefängnisse des 19. Jahrhunderts zu dem Schluss, Gefängnisse als Kerkergewebe der Gesellschaft anzusehen. In seinen Augen ist die Gefängnisordnung Ausdruck davon, wie die Autoritäten einer Gesellschaft durch ihre Institutionen Subjekte kontrollieren, produzieren und normieren. Mexiko ist weit entfernt von Frankreich und hat eine ganz andere Geschichte. Dennoch erlaubt uns ein Blick auf Verhaftungen und Strafanstalten Einsichten in die Machtstrukturen der Gesellschaft. Denis Montiel Flores der Menschenrechtsorganisation CEPAD befasst sich mit dem Thema der Folter im nordwestlichen Bundesstaat Jalisco.
In Jalisco geben fast 70% der Personen, die ihrer Freiheit entzogen wurden, an, gefoltert worden zu sein. Größtenteils mit dem Ziel, dass sie eine Straftat gestehen, die sie nicht begangen haben. Von wem geht diese Folter aus? Größtenteils sind das die kommunalen Polizeibehörden, die dem Bundesstaat unterstellten Einheiten und die Kriminalpolizei.
Dabei, bemerkt Denise, scheint es den Behörden nicht darum zu gehen, unbemerkt vorzugehen. Menschenrechtsorganisationen aus anderen Bundesstaaten des Landes zeigten sich ihr gegenüber überrascht.
Sie sagten uns, dass sie davon überrascht sind, wie sadistisch sie hier in der Folter vorgehen. Und das sagt viel über die Straflosigkeit aus. Wenn es ihnen nichts ausmacht, sichtbare Spuren der Folter an dem Körper zu hinterlassen, dann liegt es daran, dass dies so gestattet wird.
Wie viele unschuldig im Gefängnis landen, ist ungewiss. Es wird davon ausgegangen, dass 50% der Insassen der Gefängnisse, die der Bundesebene unterstehen, aufgrund eines ungeklärten Sachverhaltes inhaftiert wurden und im Gefängnis auf ihren Prozess warten. Moises war einer von ihnen. Er wurde dem Vertrauensmissbrauch angeschuldigt. Und obwohl dies eigentlich keine Gefängnisstrafe mit sich zieht, wartete er 3 Jahre im Gefängnis Puente Grande, in der Nähe von Guadalajara im Westen Mexikos, auf seinen Freispruch.
La llegada al reclusorio, en lo personal, no me tocó violencia ni golpes, ¿no?
Bei der Ankunft im Gefängnis wurden mir nicht, wie etwa bei anderen, Gewalt oder Schläge zugefügt. Meine Gefangennahme war nicht so aggressiv wie die anderer. Wenn du ankommst, wird dir zuerst einmal deine Markenkleidung abgenommen und sie geben dir die Uniform der Gefangenen, die keineswegs bequem oder ästhetisch ist. Und von Anfang an geht es ums Geld. Wenn du Geld hast, werden dir die Haare nicht komplett abrasiert, sondern nur etwas gestutzt. Aber wenn du kein Geld hast, wirst du kahl rasiert und damit eindeutig als Neuankömmling markiert.
Das Gefängnis ist eines der teuersten Hotels der Welt, sagt Moises und zählt seine Lebenskosten auf. Trinkwasser für die gesamte Zelle einmal die Woche. 10 Pesos pro Eimer Wasser zum Duschen, Geschirrspülen, Kleiderwaschen, für die Klospülung, mehrmals am Tag. Extra Kosten für Lebensmittel von draußen täglich.
Meine Zelle kostete mehr oder weniger 700 Pesos pro Woche. Das war eine unglaublich teure Zelle. Aber das hatte für mich persönlich viele Vorteile, weil sie keine Drogen konsumierten. Keine Drogen und kein Alkohol. Das war in anderen Zellen ganz anders. Zum Beispiel in der Nummer 776. Da gab es den ganzen Tag Drogen, Schläge. Wenn die Aufsicht vorbeikam, dann versteckten dort alle ihre Messer. Denn selbst die Gefängniswächter wollten diese Zelle nicht betreten, weil es dort so stank.
Er lebte in einer Zelle von 2x2 Metern.
In einer Zelle für drei lebten wir zu siebt. Aber es gibt Zellen mit 15 Insassen. Die Positionen zum Schlafen sind sehr unbequem. Wenn du ankommst, ist deine erste Position die des Piloten. Das ist auf der Kloschüssel. Und jedes Mal, wenn jemand nachts aufsteht, um aufs Klo zu gehen, musst du auch aufstehen. Die zweite ist die des Türriegels. Da liegt man vor der Tür auf unebenem Boden. Das zahlt dir deinen Rücken unglaublich heim. Und erst wenn nachts die Tür abgeschlossen wird, kann man sich hinlegen, vorher nicht. Danach kommt die des Tresens, an dem wir essen. Die ist bequemer. Und dann die unter dem Tresen. Das sind recht ungestörte Orte. Danach kommen dann die drei Betten, die vom Staat bereitgestellt werden. Andere Positionen sind die der Fledermaus. Da befestigen sie ein Bettlaken an der Decke und hängen sich wie Marionetten daran. Mit beiden Armen bleibst du da hängen. Andere binden sich an der Tür fest. Ja, es gibt schon sehr schlimme Situationen.
Puente Grande ist eines von 375 Gefängnissen in Mexiko und wird als eine der sichersten Haftanstalten des Landes angesehen. Es zählt rund 15.000 Gefangene, hat aber eine Kapazität von ungefähr der Hälfte. Nur 576 der Insassen sind weiblich und in einem gesonderten Modul untergebracht. Moises beschreibt das Leben außerhalb seiner Zelle als angespannt. In seiner Erinnerung ist Puente Grande eine Stadt. Es gibt Zellen, die die ganze Nacht feiern, Musik, Glücksspiel, Mariachis, Theaterstücke. Pro 700 Insassen gibt es 4 Punkte für den Verkauf von Drogen. Und alles hat einen Preis.
Toda la noche te están ofreciendo bebida, droga, ¿no? Mota, perico, así, ¿no? Te lo anuncian como.
Die ganze Nacht werden dir Alkohol und Drogen angeboten. Gras, Kokain, so halt. Die Angebote werden dir durchgesagt. Außerhalb der Zelle ist die Stimmung sehr angespannt, weil wir alles Männer sind, frustriert und wütend. Der Stress ist extrem hoch und so auch der Zorn. Natürlich wird dir in dieser ganzen Zeit klar, wer das Sagen hat. Und das ist die Mafia. Es gibt einen Wächter pro 700 Insassen und der hat keine Waffe, nur einen Schreibblock und einen Kuli. Die haben weder Macht noch Autorität. Es regiert immer das Kartell, das gerade in dem Bundesstaat regiert, in dem du im Gefängnis sitzt. Die Verbindung zwischen Gefängnis und Regierung, was Jalisco angeht, wissen wir, dass es ein Kartell gibt, das hier die Drogen verteilt und ein Teil dieser Erlaubnis oder dieser gekauften Stelle, denn normalerweise wird ihr von der Bundes- oder Landesregierung einen Preis zugewiesen, Teil davon ist auch, dass dem Kartell innerhalb des Gefängnisses, weil sie auch selbst dort landen, die Kontrolle über die Insassen zukommt. Denn würde es diese Autorität nicht geben, also unter den Kriminellen, sorgen die Kriminellsten für Ordnung, das kann der Staat nicht leisten. denn es kann im Gefängnis keine bewaffnete Polizei geben. Die Waffen würden sie ihnen wegnehmen und sie damit unterkriegen. Wie gesagt, es gibt nur einen Wächter pro 700 Insassen. Stell dir das mal vor. Der Direktor des Gefängnisses hat nicht die Autorität, die er haben sollte, weil die Gefangenen ihn nicht respektieren. Und tatsächlich gibt er einen Teil des Gefängnisbudgets an den obersten Boss des Kartells, damit er die Menschen im Gefängnis in Schach hält. Für den Direktor ist es das Beste, dass das, was im Gefängnis geschieht, nicht nach draußen kommt, nicht an die Medien geht. Manche Menschen werden von den Kartells getötet und es wird gesagt, sie hätten sich erhängt. Das geschieht, damit alle verstehen, was los ist. Manchmal muss einer geopfert werden, damit die anderen nicht nur machen, worauf sie eben Lust haben, denn es gibt immer Aufständige und Leute, die Macht suchen. Sie haben es in der Straße nicht verstanden und im Gefängnis auch nicht. Und deshalb muss das Kartell sie unterwerfen. Im Gefängnis gibt es Strafen, es gibt Folter für die, die nicht gehorchen. Was den Verkauf angeht, sie vermieten dir alles, einen Fernseher, ein Xbox, Videos. Aus allem wird im Gefängnis ein Geschäft gemacht. Alles, was dort an Essen verkauft wird, gehört ihnen. Wenn du einen Kaugummi kaufst, unterstützt du das Kartell. Früher war das nicht so, aber heutzutage ist alles monopolisiert. Und was hat der Direktor davon? Dass in seinem Gefängnis niemals ermittelt wird, weil es dort keine Skandale gibt. Und der Preis dafür ist, irgendeinen Drogenboss dort zu haben, den sie respektieren, damit er das Volk unterwirft.
Die 108 Tötungsdelikte, die 2017 innerhalb der Strafanstalten des Landes verzeichnet wurden, spiegeln die von Moises geschilderte Situation wider. Auch Denis Montiel Flores der Menschenrechtsorganisation CEPAT bestätigt seine Erfahrungen.
En teoría, el Estado y las autoridades penitenciarias tienen la obligación de garantizar.
Theoretisch haben der Staat und die Gefängnisbehörden die Verpflichtung, die Menschenrechte derjenigen, die ihrer Freiheit entzogen wurden, zu schützen. In der Praxis geschieht das jedoch nicht. Wer wirklich die Kontrolle hat, wer die Regeln und Abläufe bestimmt und entscheidet, wer in welche Zelle kommt, welche Annehmlichkeiten den Gefangenen zukommen, zu welcher Grundversorgung sie Zugang haben und sogar welche Freizeitaktivitäten es im Gefängnis gibt. Über all diese Dinge entscheiden Gruppen, die größtenteils dem organisierten Verbrechen angehören. Sie bilden eine Selbstverwaltung, die von einigen Organisationen und Akademikern sogar als gemeinsame Regierung bezeichnet wird. Denn tatsächlich stellt der Staat nur die Einrichtungen der Haftanstalten zur Verfügung. Aber wer sich dem annimmt, die Kontrolle und Macht aufrechtzuerhalten und für Ruhe sorgt, das sind die Gruppen des organisierten Verbrechens.
Pero quienes se encargan realmente del control y mantener el poder y la tranquilidad dentro de los centros penitenciarios son estos grupos del crimen organizado.
Mit einem Blick auf die Häufigkeit der Folter im Vorfeld einer Inhaftierung und der Ausübung von Kontrolle innerhalb von Puente Grande wird sichtbar, dass sich Regierung und Drogenkartelle in den Gefängnissen die Hand geben. Doch Haftanstalten werden nicht nur zu einem Zentrum der Macht für Drogenkartelle, sie sind auch ein riesiges Geschäft für sie. Die Insassen werden diszipliniert, wie in Foucaults Theorie, doch scheint es dabei weniger um eine Normalisierung im Sinne der Werte und Moral einer Gesellschaft zu gehen. Die Häftlinge werden in erster Linie zu Konsumenten erzogen. Egal, ob sie für Trinkwasser oder für Drogen bezahlen, der Wert eines Häftlings scheint seinem Konsumpotenzial zu entsprechen. Wenn Gefängnisse ein Spiegel der Gesellschaft sind, wie Foucault analysierte, dann wirft dieser Blick auf Puente Grande die berechtigte Frage auf,
wer in den Machtbeziehungen der mexikanischen Gesellschaft die obere Hand hat.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.